7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 19. September. Die 39. Kalenderwoche steht bevor und wir befassen uns unter anderem mit den anstehenden Änderungen in den Indizes der DAX-Familie sowie mit der Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute. Doch ein besonderes Augenmerk legen wir auf die Deutsche Bahn, denn Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder stellt in Berlin die zentralen Eckpunkte der Bahnreform Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene vor. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Andreas Heidker, Korrespondent in unserem Berliner Büro, und Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Zunächst wollen wir aber einen Blick auf ein Thema werfen, das auch in dieser Woche die Finanzmärkte bewegt hat. Es geht nämlich erneut um Börsengänge und da schauen wir nach Duderstadt in Niedersachsen zum weltgrößten Prothesenhersteller Ottobock. Das Unternehmen will erneut Anlauf für einen Börsengang in Frankfurt nehmen und das hat sich meine Kollegin Sabine Reifenberger genauer angesehen. Hallo Sabine.
Hallo Franz.
Wie erwähnt, Sabine, ist ja der IPO von Ottobock schon öfter Thema gewesen. Diesmal klingt es jedoch ernst, oder?
Ja, und wie du sagst, der erste Anlauf ist es nicht. Wir erinnern uns, 2022 war ein IPO wegen schwachen Marktumfelds damals gescheitert. Jetzt ist die Notierung bis Jahresende geplant. Einen kleinen Disclaimer gibt es allerdings, das Vorhaben ist natürlich auch dieses Mal wieder abhängig von den Marktbedingungen.
Natürlich, aber CEO Oliver Jacoby hat ja zuletzt recht selbstbewusst gesagt, man sei immer durch Innovation gewachsen und wolle diesen Anspruch auch am Kapitalmarkt zeigen. Was heißt das für die Bewertung?
Ja, die Bewertung ist tatsächlich auch recht selbstbewusst. Laut Finanzkreisen wird sie auf etwa 6 Milliarden Euro taxiert. Das wäre in etwa das 16-fache des operativen Gewinns und damit würde Ottobock dann auch über Wettbewerbern wie Embla, Blatchford oder Proteor liegen.
Das ist mal eine Hausnummer. Geplant ist ja laut Finanzkreisen 25% der Anteile zu verkaufen. Das würde dann also gemessen an der Bewertung etwa 1,5 Milliarden Euro einspielen. Was soll denn mit dem Geld passieren?
Ein Teil der Erlöse, der würde in die Rückzahlung von Krediten laufen, mit denen die Eigentümerfamilie Näder im vergangenen Jahr 20% der Ottobock-Anteile vom Finanzinvestor EQT zurückgekauft hat. Und außerdem sollen auch 100 Millionen Euro über eine Kapitalerhöhung, also durch Ausgabe neuer Aktien, erlöst werden. Und mit diesem Geld will Ottobock dann sich etwas mehr finanzielle Flexibilität verschaffen.
Ja, wir haben ja, wie eingangs erwähnt, schon in den vergangenen Wochen öfter über Börsengänge gesprochen, häufig über abgesagte. Ottobock ist jetzt das erste deutsche Unternehmen, bei dem es nach der Sommerpause jetzt konkret wird.
Genau, da ruhten ja viele Hoffnungen auf den Pharmakonzern Stada. Der ist bekanntlich nicht an die Börse gegangen, sondern wurde stattdessen an die Private Equity Firma CapVest verkauft. Und Ottobock, hat man den Eindruck, will vielleicht so ein bisschen den aktuellen IPO-Schwung in Europa nutzen. Es stehen nämlich auch an anderen Marktplätzen jetzt Börsengänge an, die Nova Bank in Stockholm und die SMG Swiss Marketplace Group an der Schweizer Börse SIX.
Ja, dann schauen wir mal gebannt, wie sich die Dinge bei Ottobock entwickeln. Vielen Dank, Sabine, und bis später, wenn wir dann über unmittelbar anstehende Termine sprechen. Nun aber zur kommenden Woche und da richten sich viele Blicke auf die Deutsche Bahn. Hierzu begrüße ich unseren Berliner Korrespondenten Andreas Heidker. Hallo Andreas.
Hallo Franz, guten Tag.
Hi. Andreas, Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder stellt am Montag in Berlin die zentralen Eckpunkte der Bahnreform vor. Was ist da zu erwarten?
Franz, das ist noch nicht so ganz klar. Denn bisher ist von den Plänen des Ministers relativ wenig nach außen gedrungen, was ungewöhnlich ist für Berliner Verhältnisse. Angekündigt hatte der Minister Eckpunkte einer Reform. Aber wie die genau aussehen sollen, ist bisher noch unklar. Man kennt im Augenblick lediglich den Titel des Programms. Der heißt nämlich Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene. Also Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene. Aber darunter, unter dieser Agenda, könnte vieles fallen. Wir könnten uns vorstellen, dass er neue Gewinn- und Pünktlichkeitsziele ausgibt. Man könnte sich vorstellen, dass es um eine organisatorisch neue Aufstellung des Konzerns geht. Hier sind die Stichworte wie immer Trennung von Netz und Betrieb. Eine Reform des Trassenpreissystems könnte darunter fallen. Und wenn man groß denkt, könnte die neue Strategie sogar eine richtige Eigentümerstrategie des Bundes werden, nach der die Bahn künftig gesteuert wird. Denn vielleicht zur Erinnerung, die Gründung der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft ist mittlerweile schon 30 Jahre her. Aber eine solche Eigentümerstrategie, wie dieser Staatskonzern gesteuert wird, gibt es bis heute nicht. Und es ist nicht nur der Bundesrechnungshof, der dieses Vakuum ja schon oft kritisiert hat.
Okay, das sind wirklich eine Menge Punkte, die da unter diese Agenda fallen könnten. Was vielleicht noch nicht erwähnt ist, ist die Neuaufstellung des Vorstands. Verkehrsminister Schnieder hatte ja schon Mitte August eine Trennung von Vorstandschef Richard Lutz verkündet. Wird er denn nun einen Nachfolger präsentieren?
Das wäre zumindest eine große Überraschung. Derzeit rechnet niemand in Berlin damit, dass Schnieder jetzt schon einen neuen Bahnchef aus dem Hut zaubern wird. Die Personalentscheidung des Ministers war ja ohnehin nicht ganz glücklich gewesen, um das mal so zu sagen. Die geplante Trennung von Lutz, der ja mittlerweile immer noch geschäftsführend im Amt ist, war an sich ja wenig überraschend gewesen. Stichwort Performance des Konzerns in den letzten Jahren. Aber der Zeitpunkt, der war schwierig. Denn zum einen fehlt in der Führung der Bahn ohnehin ja schon seit einigen Monaten der Finanzvorstand. Wir erinnern uns, Levin Holle, der letzte Finanzvorstand, ist ja ins Kanzleramt gewechselt. Und zum anderen hat Schnieder selbst ja immer gesagt, erst die Strategie, dann das dazu passende Personal. Jetzt macht er selbst es komplett umgekehrt.
Also eine Bahnreform wurde ja schon bei der Regierungsbildung angekündigt. Was für Hinweise gibt es denn sonst noch im Koalitionsvertrag zu der Reformagenda von Schnieder?
Ja, das ist korrekt. Im Koalitionsvertrag ist schon von einer, Zitat, grundlegenden Reform die Rede, die mittelfristig umgesetzt werden soll. Allerdings, wenn man etwas genauer im Koalitionsvertrag liest, Details fehlen auch hier. Im Fokus steht auch im Koalitionsvertrag, ich hatte das gerade auch schon mal das Thema erwähnt, das Thema, wie geht es mit der Infrastrukturtochter weiter, also Trennung, Netz und Betrieb. Die Bahn hat ja seit Anfang 2024 eine neue Infrastrukturtochter, InfraGo, die gemeinwohlorientiert arbeiten soll. Und laut Koalitionsvertrag soll diese Infrastrukturtochter auch in den Konzernstrukturen bleiben, also nicht abgetrennt werden, soll aber laut Koalitionsvertrag weiter vom Restkonzern entflochten werden. Wie das genau umgesetzt werden kann, muss man jetzt mal sehen. Und vielleicht bei dieser Gelegenheit auch die Trassenpreise, die diese Infrastrukturtochter InfraGo für das Nutzen der Schienen aufruft, sollen ja laut Koalitionsvertrag einer Reform unterzogen werden. Und vielleicht legt Minister Schnieder hierzu am Montag ja auch schon erste Eckpunkte vor.
Okay, also ich meine, ich stecke nicht so in dem Thema drin, die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich auch nicht. Was ist denn das Problem mit den Trassenpreisen?
Ja, die Trassenpreise, das sind Nutzungspreise, die zum Beispiel die Wettbewerber der Bahn für das Nutzen der Schienen bezahlen müssen. Zum Beispiel auch die vielen privaten Güterbahnen. Und diese Trassenpreise richten sich unter anderem nach dem Eigenkapital der Bahn. Und da der Bund hier zuletzt deutlich aufgestockt hat, geht es auch bei den Trassenpreisen im Augenblick steil nach oben. Also Schätzungen gehen zum Beispiel davon aus, dass die Trassenpreise für die ganzen privaten Güterbahnen im nächsten Jahr um 24% steigen werden. Und deswegen haben Kritiker auch schon gesagt, dass es zu spürbaren Preissteigerungen für Bahnkunden kommen wird, aber auch für Unternehmen, die zum Beispiel ihre Waren per Schiene transportieren. Und deswegen werden die Rufe nach einer grundsätzlichen Neuaufstellung dieses Trassenpreissystems immer lauter. Vor allem, man muss ja auch sehen, diese Trassenpreise werden mittlerweile von einem gemeinwohlorientierten Unternehmen erhoben. Und das passt alles nicht zusammen.
Ja, wenn ich mich recht erinnere, hat die Bahn doch schon vor einem Jahr ein Sanierungsprogramm gestartet. Wie steht es denn damit mittlerweile?
Ja, du sprichst vom Programm S3, das Schnieders Amtsvorgänger Volker Wissing noch durchgesetzt hat. Dieses Programm sieht ja vor, wir erinnern uns, dass die Deutsche Bahn bis 2027 wieder deutlich zurück in die schwarzen Zahlen kommt. Also ganz konkret, die Deutsche Bahn soll in 2 Jahren einen operativen Gewinn von 2 Milliarden Euro erzielen. Das ist der Plan. Und hier scheint es bisher relativ gut zu laufen. Also bei der Präsentation der Halbjahreszahlen hatte Lutz noch davon gesprochen, dass man über Plan im Augenblick liege und dass eine Rückkehr in die Gewinnzone auf jeden Fall schon in diesem Jahr gelingen sollte.
Und wie sieht es, und das ist eine Frage, die interessiert garantiert eine breite Zuhörerschaft, wie sieht es bei der Pünktlichkeit der Züge aus?
Oh, das ist weiterhin ein trauriges Kapitel. S3 sieht vor, dass man 2027 im Fernverkehr wieder bei einem Pünktlichkeitsniveau von ungefähr 75-80% ist. In diesem Jahr gilt leider nur als Zielmarke 65%. Und das heißt, der, Zitat, zufriedene Kunde, der Schnieder in seiner Reformagenda vorschwebt, ist wirklich noch ein ganzes gutes Stück weit entfernt. Ob der Minister bei diesen Zielmarken noch einmal nachjustiert, bleibt aber abzuwarten, weil es ist nicht so ganz einfach, dieses Pünktlichkeitsniveau schnell wieder nach oben zu treiben. Denn ohne Erfolge bei der Schienensanierung bleibt ohnehin auch die Verspätung hoch.
Ja, das ist logisch, aber die Generalsanierung der Infrastruktur ist doch in vollem Gange, oder?
Das ist korrekt. Ja, die Sanierung läuft. Aber man muss auch wissen, die ganzen Sanierungsmaßnahmen wurden von der Bahn auch noch weiter zeitlich gestreckt. Also das heißt, sie werden noch bis mittlerweile Mitte der 2030er Jahre laufen. Das sind noch also gut 10 Jahre, muss man damit rechnen. Und vielleicht bei dieser Gelegenheit darf ich auch noch mal auf Folgendes hinweisen, Franz. Die Politik pumpt aktuell ja über den Haushalt und vor allem über das neue Sondervermögen so viel Geld in das Schienennetz wie noch nie zuvor. Und deswegen warnt nicht nur aktuell die Monopolkommission davor, dass ohne eine grundlegende strukturelle Veränderung die vielen Milliarden, die im Augenblick in die Bahnsanierung gehen, nicht effizient investiert werden könnten. Also konkret, es besteht die Gefahr, dass dieses viele Geld in intransparenten konzerninternen Finanzflüssen versickern könnte. Auch darum sind die Reformweichen, die der Verkehrsminister am Montag hoffentlich in die richtige Richtung stellt, von so großer Bedeutung.
Okay, dann schauen wir mal gespannt und gebannt, wie die Weichenstellung bei der Deutschen Bahn aussieht. Ist ja wirklich hochkomplex alles. Vielen Dank, Andreas, für diesen Überblick über all die Themen rund um die dringend nötige Reform der Deutschen Bahn.
Sehr gerne.
Daneben gibt es in der anstehenden Woche noch weitere spannende Termine. Und wie erwähnt, hat sich meine Kollegin Sabine Reifenberger mit einigen befasst. Sabine, wir haben ja zuletzt schon darüber gesprochen, dass die DAX-Familie sich verändern wird. Von Montag an werden der Anlagenbauer GEA und der Portalbetreiber Scout24 Teil des DAX sein. Aber das hat natürlich auch Folgen für die zweite und die dritte Börsenliga. Was passiert denn da?
Ja, eine Veränderung in der zweiten Liga im MDAX gewissermaßen, die ergibt sich direkt aus diesem Aufstieg von GEA und Scout24, denn dann gibt es natürlich auch 2 Absteiger, das sind Sartorius und die Porsche AG, aber es kommt auch aus dem SDAX jemand hoch.
Oh, und wer ist das?
Das ist der Optiker Fielmann mit Hauptsitz in Hamburg, kennen du und ich, glaube ich, wegen Sehkorrekturbedarfs, aber alle anderen kennen es aus der Fußgängerzone im Zweifel, und Fielmann steigt vom SDAX jetzt in den MDAX auf. Und ersetzt dort gewissermaßen einen Nachbarn, nämlich ein anderes Hamburger Unternehmen, die Biotech-Firma Evotec. Die steigt jetzt in den Kleinwerteindex SDAX ab.
Und gibt es darüber hinaus noch weitere Veränderungen?
Es gibt im SDAX noch ein Comeback. Der Internetanbieter 1&1, der war erst im Juli aus dem Index ausgeschieden, kommt jetzt wieder zurück. Und für 1&1 muss dann SGL Carbon weichen. Und um das Bild komplett zu machen, auch im TechDAX gibt es noch eine Änderung. Da ersetzt 1&1 den Biosimilar-Entwickler Formicon.
Okay, das ist also das Indexbild ab Montag. Und der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX Blue Chips Indizes, der ist dann Anfang Dezember, am 3. Dezember. Am Donnerstag kommt die Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute raus. Und schon jetzt ist klar, ein rosiges Bild der deutschen Konjunktur wird es nicht.
Nee, eher weniger. Zwar setzt die Bundesregierung auf ihr milliardenschweres Investitionspaket als Wachstumsbringer, Aber die Institute, das reicht vom IFO über das IFW in Kiel bis zum DIW, dem RWI und dem IW in Halle, die warnen alle, ohne mehr Wettbewerbsfähigkeit bleibt dieses Investitionspaket ein Strohfeuer.
Die Wachstumsprognosen für Deutschland wurden ja zuletzt fast überall nach unten geschraubt. Für dieses Jahr rechnen die Institute im Schnitt mit nur 0,2% plus beim Bruttoinlandsprodukt.
Ja, und das liegt nicht nur an der schwachen Konjunktur, sondern insbesondere auch an strukturellen Problemen, Stichwort hohe Kosten, Stichwort zu langsame Reformen. Dazu kommt der Handelskonflikt mit den USA. Und zum Thema Infrastruktur und Verteidigung mahnen die Institute, die Investitionen in diesen Gebieten, die stoßen auf ohnehin schon volle Kapazitäten, mit der Folge, dass die Preise steigen dürften.
Okay, das ist jetzt die kurze Frist. Wie sehen denn die Prognosen für die kommenden Jahre aus?
Für 2026, da liegen die Schätzungen zwischen 0,8% Wachstum, das kommt vom IW Halle, bis hin zu 1,7%. Das ist die optimistischere Prognose vom DIW Berlin. In der Gemeinschaftsdiagnose dürfte also ein Wachstum von ungefähr 1,3% dann stehen. Und für 2027, da reicht die Spanne von 0,6% beim IWH bis hin zu 1,8% beim DIW.
Also keine Rezession, aber auch kein großer Boom. Und das spiegelt sich dann auch in der Stimmung wieder.
Das ist so. Unternehmen und Verbraucher bleiben vorsichtig. Das Investitionspaket, das mag kurzfristig helfen, aber ohne strukturelle Reformen wird es schwer, die deutsche Wirtschaft da dauerhaft auf Wachstumskurs zu bringen.
Und nun zu dem, was für die anstehende Woche darüber hinaus noch erwähnenswert ist. Am Montag wird der Zinsentscheid der People's Bank of China mit Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite erwartet. Am Dienstag sind die Börsen in Japan feiertagsbedingt geschlossen. Das Bundesfinanzministerium veröffentlicht in Berlin den Monatsbericht September mit der Entwicklung der Steuereinnahmen im August. Am Bundesgerichtshof in Karlsruhe steht eine Entscheidung über Zinsansprüche aus Prämiensparverträgen auf der Agenda. Und in Augsburg startet der Deutsche Luft- und Raumfahrtkongress, der bis Donnerstag läuft. Zur Wochenmitte wird der Wirecard-Prozess in München fortgesetzt. Am Donnerstag gibt der Europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Kfz-Neuzulassungen für den Monat August bekannt. Und der Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank wird erwartet. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 18. September. Die aktuellen Themen und Angebote der Börsenzeitung finden Sie mitsamt Links und weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und erholen sich gut am bevorstehenden Wochenende.
Und nächste Woche ist dann offiziell Herbst. Ich wünsche Ihnen, dass es ein goldener wird und alles Gute.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.